Barhill Records. Der Talk.
Hallo, hier ist Barhill Records, der Talk. Ich stelle in jeder Folge Musikerinnen bzw. Bands vor, die entweder bei meinem Label Barhill Records unter Vertrag stehen oder mit denen ich in meiner Funktion als Musikjournalist gesprochen habe. Denn ich bin seit Mitte der 90er als freier Musikjournalist tätig. So nutze ich dieses Talkformat, um auch auf mein Label und dessen Künstlerinnen bzw. Bands aufmerksam zu machen. Zu Gast in Folge 19 von Barhill Records der Talk ist Muff Potter Frontmann Thorsten Nagelschmidt. Der hat mit Nur für Mitglieder ein Buch über die Flucht vor Weihnachten und das Bingen der Serie The Sopranos in einem All-Inclusive-Hotel auf Gran Canaria geschrieben. Zudem hat er mit dem Musiker und Produzenten Lambert ein gleichnamiges Album aufgenommen. Über all das und noch viel mehr habe ich mit Nagelschmidt gesprochen. Viel Spaß.
Thorsten, erst einmal Glückwunsch zu deinem Buch Nur für Mitglieder. Ich habe es tatsächlich innerhalb von 2 Tagen in einem Rutsch gelesen. Ich hatte noch das PDF, Vorab-PDF. Happy, dass das Buch jetzt draußen ist?
Na klar, das ist man immer. Also das ist ja immer das Ziel und es ist dann auch irgendwie immer so ein kleines Wunder. Also ist jetzt mein 7. Buch, aber trotzdem ist es dann jedes Mal noch so ein bisschen unwirklich, dass das jetzt wirklich in der Welt ist und andere Leute das lesen können und man es in der Hand halten kann. Die PDF natürlich nicht, aber das gedruckte Buch immerhin. Also irgendwie, wie sagt der Engländer, never gets old. Und es ist ja irgendwie auch ganz, ganz schön.
Da ich das Buch ja gelesen habe, bietet sich die nächste Frage gleich mal an. Wie geht es dir und wie geht es Helena?
Na, Helena, das weiß ich natürlich nicht. Helena existiert so ja nur in diesem Buch. Da müssen wir mal gucken, wie das weitergehen kann. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's denn dir eigentlich?
Gut, den Umständen entsprechend gut. Viel Arbeit, aber ja. Ne? Die nächste Frage, die sich anbietet, wie verbringst du in diesem Jahr die Weihnachtszeit?
Das ist eine Frage, die wird mir jetzt oft gestellt. Also die habe ich wirklich in den letzten Wochen einige Male gehört. Die ist ja auch wirklich sehr naheliegend nach diesem Text, den ich da geschrieben habe. Und tatsächlich ist es so, dass ich es noch nicht genau weiß. Also wenn wir jetzt von den 3 Weihnachtsfeiertagen ausgehen, wenn wir das als die Weihnachtszeit beschreiben. Aber mein Problem mit Weihnachten ist ja gar nicht so sehr nur dieses Fest an sich, sondern das Ganze vorher halt auch. Und in der Zeit vorher bin ich glücklicherweise auf Tour. Ich habe ja eine richtig schöne, lange Tour mir dahin buchen lassen. Ich bin zusammen mit Lambert unterwegs vom 8.12. bis, ich glaube, am 22.12. kommen wir dann zurück nach Berlin und ich werde einfach total im Arsch sein. Und froh sein, dass die Stadt so runterfährt und alles ruhig wird und ich mal irgendwie ausschlafen kann und so. Das ist mein Kalkül. Das ist so ein bisschen auch so, ich rede mir das natürlich auch selbst so ein bisschen so zu, dass es so sein wird, um einfach diesem Fest so ein bisschen den Schrecken zu nehmen, den es für mich hat. Aber ich bin da ganz positiver Dinge dieses Jahr. Ich glaube, das wird ungefähr tatsächlich auch so aufgehen, sag ich mal.
Jetzt weiß ich ja ungefähr, was du an Weihnachten nicht magst, aber trotzdem für andere, die das Buch jetzt nicht gelesen haben, warum gibt dir Weihnachten nichts und hat das wirklich was mit dem Jahr 1986 zu tun, wie es dein Buch vermuten lässt, das erste Weihnachten nach der Trennung deiner Eltern? Das stach für mich so ein bisschen heraus, das Jahr.
Ja, genau. Also ich möchte das nicht überbewerten, aber ich gehe in dem Buch ja meiner Weihnachtsabneigung auf den Grund. Also vor allem eigentlich der Frage, dass ich seit über 20 Jahren kein Weihnachten feiere und dieses Fest eben trotzdem nicht spurlos an mir vorbeigeht, dass da trotzdem Sachen mitschwingen, die weiterhin mit mir zu tun haben, ob ich da jetzt aktiv mitmache oder nicht. Und das hat sowohl eine gesellschaftliche Komponente, also diese Aufladung dieses Festes einfach, und dann dieser totale Rückzug in die vier Wände der Kernfamilie, die es ja in Deutschland überwiegend halt bedeutet. Ein paar Leute feiern das vielleicht auch anders, aber das ist ja schon da, die etablierte Form, Weihnachten zu feiern im Kreise der, in Anführungszeichen, Liebsten, die oft genug auch die Liebsten sind, aber oft genug halt eben auch nicht. Also das ist die eine Komponente, der ich da auf den Grund zu gehen versuche, eben auch so die Kulturgeschichte des deutschen Weihnachtsfests so ein bisschen mir anzuschauen. Und zum anderen einfach natürlich meine persönliche Geschichte, die Geschichte meiner Familie. Und ich glaube, dass da verschiedene Sachen reinspielen, aber dieses Weihnachtsfest 1986, als meine Eltern zwar schon getrennt waren, aber trotzdem noch versucht haben, uns so ein einträgliches Happy Ding Dong Familienweihnachten vorzuspielen, was Kinder natürlich checken. Also Kinder sind einfach nicht so blöd, wie viele denken. So, und die kriegen natürlich sowas mit. Und ich glaube, dass da tatsächlich, also das habe ich mir dann mal so genauer angeguckt, was da einfach los war. Und deswegen sticht es im Buch, glaube ich, so ein bisschen raus. Auch weil es da so ein ganz bezeichnendes Foto gibt von diesem Weihnachtsfest. Ich mit meiner Duran Duran Schallplatte, die ich da geschenkt bekommen habe. Und das ist doch ein Foto, was mir sehr große Rätsel aufgegeben hat und dem ich mich im Buch dann ein bisschen länger gewidmet habe.
Das Buch ist ja aber auch eine Geschichte darüber, wie du im Hotelzimmer auf Gran Canaria sitzt und die komplette Serie Soprano schaust. Es geht auch um die Geschichte von Weihnachten, das hast du ja auch recherchiert, und auch die Gefahren für die Psyche mancher Menschen durch Weihnachten, wenn ich das mal so sagen darf. Wie viel Recherchearbeit steckt in den knapp 240 Seiten? Das schreibt man nicht so. Das mit den Sopranos, das kann man ja so runterschreiben beim Schauen mit Notizen.
Ah,
Aber der Rest
naja.
ist ja, also mehr oder weniger klar,
Ich
aber.
musste schon fast die ganze Serie nochmal schauen, um das schreiben zu können. Das kommt
Ah,
natürlich im
okay.
Buch nicht mehr vor. Aber genau, dass du beim Schauen, das sind ja 86 Stunden und 12 Minuten geht diese Serie. Klar macht man dabei Notizen, aber die checkt man auch teilweise später nicht mehr. Dann muss man nochmal zurückgehen, dann muss man sich dies nochmal angucken, das nochmal angucken. Dann sind da verschiedene Fäden, die man vielleicht irgendwie gar nicht richtig geschnallt hat beim Schauen, wo man nochmal genauer reingeht. Und dann guckt man diese Weihnachtsfolge nochmal und dies nochmal. Und dann hat man auf einmal wieder eine ganze Staffel irgendwie geschaut. Also insofern geht auch das nicht so richtig auf. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Wie viel Recherchearbeit steckt in den knapp 240 Seiten?
Ach so, ja, genau. Schon eine Menge, aber das liegt an meiner Art des Schreibens, glaube ich. Ich recherchiere immer wahnsinnig viel. Ich habe 2018 einen Roman veröffentlicht, Der Abfall der Herzen, ein sehr autobiografischer Roman, für den ich so meine Tagebücher aus dem Jahr 1999 zu Rate gezogen habe und ganz viele Interviews mit damaligen Freunden, Freundinnen, Arbeitskollegen, Vermietern und allen, die ich eigentlich 1999 kannte, geführt habe. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, so krass, sogar wenn du einen autobiografischen Text schreiben möchtest, musst du recherchieren oder möchtest du recherchieren. So ganz sicher bin ich mir da gerade nicht. Also nur für Mitglieder habe ich auf jeden Fall eben mich sehr mit den Sopranos beschäftigt. Ich habe mich sehr mit Weihnachten beschäftigt, mit verschiedenen Konzepten von Familie beschäftigt, auch mit verschiedenen Konzepten von Tourismus, also in diesem Fall natürlich dieses Phänomen des All-Inclusive-Hotel-Urlaubs. Da bin ich auch teilweise noch ein bisschen tiefer reingegangen. Ich habe da so einen Verdacht, also einerseits interessiert mich das dann alles? Also ich möchte dann diese ganzen Quellen mir anschauen und diese ganze Literatur dazu lesen und mir die Filme dazu anschauen und gucken, was haben andere daraus gemacht? Wie haben andere das bearbeitet? Also das ist einerseits so eine persönliche Motivation, weil mich das interessiert, und andererseits habe ich auch den Verdacht, dass es auch so eine Form von Prokrastination ist. Man kann sich nämlich wunderbar vom Schreiben abhalten, wenn man sich sagt, nee, du fängst übermorgen an, weil erstmal musst du dir jetzt noch das angeschaut haben und das gelesen haben. Und für mich, vielleicht kennen das einige Leute, die uns zuhören, die auch schreiben, oder vielleicht kennst du das. Für mich ist es schon immer eine Überwindung anzufangen. Erstmal die ersten Sätze, die man hinschreibt, klingen wahnsinnig blöd. Die sind auch nicht der Anfang. Man fängt da irgendwo an. Es klingt ungelenk. Es ist alles viel zu ausschweifend. Es hat kein Esprit. Es enthält viele Fehler. Und man muss einfach erstmal, ich sag mal so ganz vulgär, durch die Scheiße warten, bis man da irgendwann vielleicht irgendwas hat, aus dem sich was machen lässt. Und wenn man einen Roman schreibt oder ein Buch schreibt, dann geht einem das halt eben nicht nur am Anfang so, sondern eigentlich ständig. Also sobald man wieder sich einem anderen Thema widmet oder ein anderes Kapitel aufmacht oder so, dann ist man wieder in dieser Situation. Das heißt, ich muss eigentlich ständig gegen mich selbst ankämpfen, überhaupt zu schreiben. Und dann nehme ich natürlich alles, was mich irgendwie auch davon abhalten kann. Und vielleicht ist das ein bisschen, vielleicht klingt das ein bisschen küchenpsychologisch gedeutet jetzt von mir selbst, aber ich glaube, dass tatsächlich ich mich durch Recherche auch manchmal vom Schreiben abhalten möchte oder das Schreiben nicht abhalten, aber aufschieben möchte.
Warum ausgerechnet Gran Canaria und warum ausgerechnet Sopranos?
Ja, das sind zwei gute Fragen, die auch Thema waren, als ich mit meinem Lektor, also als ich zum ersten Mal diese Idee eigentlich vorgestellt habe. Also mein eigentlicher Lektor bei S. Fischer, den ich die Idee zuerst vorgestellt hatte, war der Ansicht, dass die Sopranos auserzählt seien, dass es schon viel zu viel darüber geschrieben wurde und erzählt wurde. Und das stimmt auch. Aber ich glaube, genau das ist auch der Punkt, warum ich die Sopranos trotzdem gewählt habe. Weil ich wollte ja kein Buch über eine bestimmte Serie schreiben, sondern über dieses Phänomen damit reinblitzen zu lassen. Und Sopranos, das sagt jedem was. Man muss Sopranos nicht selbst gesehen haben, um irgendwie eine Vorstellung davon zu haben, welchen Impact diese Serie hat. Ja, das geht ja so als die Mutter aller Qualitätsserien. Und es ist ja immer nur von Superlativen, also werden immer Superlative bemüht, wenn von den Sopranos die Rede ist. Und bei Gran Canaria eigentlich was ganz Ähnliches. Also ich hätte diese Reise für sehr viel weniger Geld unternehmen können, wenn ich irgendwie nach Ägypten geflogen wäre oder in die Türkei. Gran Canaria ist nämlich gar nicht mal so billig. Aber ich habe gedacht, Gran Canaria, da ist sofort alles drin. Ob man schon mal da war oder nicht, es schwingt sofort dieses Urlaubsinsel-Ding mit. Man muss da nicht viel erklären, da geht sofort eine Welt auf. Und deswegen, also es hätte auch Ibiza sein können oder Mallorca oder ja, irgendeine andere Insel. Aber ich dachte sofort, mit Gran Canaria und Sopranos, das funktioniert. Also da brauche ich nur zwei, drei Sätze, um diese Idee vorzustellen. Und in den Köpfen der meisten Leute wird sofort irgendwie was losgehen.
Wenn über die besten Serien überhaupt gesprochen wird, fällt oft der Name Sopranos, mitunter dann auch der Name The Wire, auch eine brillante Serie. Was ist für dich persönlich so die beste Serie, sofern man das überhaupt sagen kann, aber was ist so deine Lieblingsserie? Ist es noch Sopranos oder bist du erstmal leid, die Familie von
Naja,
Tony
also
Soprano?
die Sopranos, diese Serie ist ja, ich weiß nicht, so viel kann man vielleicht schon mal spoilern, irgendwann in meinem Buch auch für den Erzähler eine Qual, was aber natürlich mehr an dem Setting liegt, weil 8 Stunden am Tag, 11 Tage am Stück, das möchte ich wirklich keinem empfehlen. Das macht was mit einem. Es ist zweifellos eine gute Serie, die ich aber mit dieser Versuchsanordnung nicht wirklich genießen konnte. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Serientyp. Ich habe natürlich einige Serien gesehen. Ich habe Mad Men gesehen, ich habe The Wire gesehen, ich habe Breaking Bad gesehen. Ich fand auch immer einiges gut. Oft wurde es mir aber irgendwann langweilig. Also ich brauche dieses komplett Auserzählte nicht. Ich bin dann eher so der Typ Spielfilm. Ich finde eigentlich die Kunst in 90 Minuten oder 120 Minuten oder was auch immer, eine Geschichte zu erzählen, immer noch wahnsinnig faszinierend. Und ich finde es auch gut, wenn Sachen ausgelassen werden oder nur durch das Schauspiel irgendwie rüberkommen. Also wenn nicht jeder Strang nochmal verfolgt wird. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht auch tolle Serien gäbe. Was mich zuletzt begeistert hat, ist die Serie Severance. Ich weiß nicht, ob du die gesehen
Ja.
hast. Also die erste Staffel Severance fand ich wirklich wahnsinnig gut. Die zweite habe ich mir auch noch gerne angeschaut, aber das ist natürlich wirklich was ganz anderes als die Serien, die wir gerade genannt haben, weil es ja viel mehr mit einer, also viel mehr als eine stringente Geschichte zu erzählen, wird da ja eigentlich mit Stimmungen gearbeitet. Und das ist für mich schon eher so ein Kunstwerk in sich, wo ich auch sagen würde, die erste Staffel Severance funktioniert für mich wie ein langer, künstlerisch sehr hochwertiger Film, und ich hätte diese zweite Staffel noch nicht mal unbedingt gebraucht. Natürlich habe ich sie mir aber trotzdem gerne angeschaut, als sie dann endlich kam.
Der Abstand zwischen beiden Staffeln war halt unheimlich groß. Also ich hatte Schwierigkeiten, in die zweite Staffel nochmal reinzukommen. Das gelang mir
Ja.
dann so ab der Mitte, aber es ist natürlich auch schon eine sehr spezielle Serie, um das mal so auszudrücken.
Ja, genau. Und das ging mir genauso, dass ich wirklich nach ein paar Folgen der zweiten Staffel gedacht habe, du, eigentlich müsstest du jetzt hier auf Pause machen und dir die erste erst nochmal anschauen. Dieser Abstand war ja, glaube ich, so groß wegen diesem Streik bei der Writers Guild, ne? Ich glaube, die wollten schon irgendwie 1,5 oder 2 Jahre früher kommen eigentlich, und dann hat sich das alles verschoben. Aber ja, interessantes Phänomen, was natürlich auch viel über das Seriengucken an sich aussagt, weil es natürlich darum geht, die Leute bei der Stange zu halten und am Ball zu bleiben und dann sich auch mal die eigentlich gar nicht so gute dritte Staffel trotzdem noch irgendwie reinzuziehen, weil man hat ja jetzt schon eins und zwei, man hat jetzt so viel Zeit investiert, und dann, ja, will man da auch irgendwie weitermachen, selbst wenn man vielleicht zwischendurch auch mal denkt, so, ja, also ich könnte jetzt mit meiner Zeit eigentlich auch Besseres anfangen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber so funktionieren ja eigentlich viele, viele Serien. Und das ist auch das, was mich immer so ein bisschen davon abschreckt, weil das würde man den meisten Kinofilmen nicht durchgehen lassen, wenn die, oder man merkt es da auch sofort. Also wenn dann da die 20 Minuten im dritten Viertel Zeitschinderei oder sowas sind, ja, dann merkst du das halt sofort, und dann, das möchte man, glaube ich, dann einfach nicht haben. Und bei einer Serie habe ich immer das Gefühl, glaubt man aber irgendwie damit durchkommen zu können, weil die Zuschauer schon so sehr mit den Figuren vielleicht irgendwie gebondet haben oder so, dass man das mit denen machen kann. Vielleicht tue ich jetzt vielen Serien damit Unrecht. Ich möchte das auch gar nicht so verallgemeinern, und ich bin bestimmt auch kein Experte, aber mir geht es oft so. Und deswegen bin ich eher beim Film.
Ich glaube, bei vielen Serien ist es im Gegensatz zu Bands, die sich gründen, um ja mehrere Alben aufzunehmen, gehe ich mal von aus, dass das meistens so ist, der Wunsch, dass bei Serien oft eine erste Staffel gemacht wird und dann wird erstmal geschaut, wie die ankommt. Und wenn die so gut ankommt wie Severance, die erste Staffel, sind, glaube ich, die Macher auch so überrascht, von dem positiven Feedback, dass sie dann auf einmal im Zugzwang sind, eine gute zweite Staffel zu machen, und das gelingt oft nicht. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel die Serie Task gesehen mit Mark Ruffalo. Da wird wahrscheinlich auch eine zweite Staffel kommen, bräuchte es aber eigentlich nicht, aber natürlich will ich die, weil die erste war brillant. Ne? Und bei Severance war das, glaube ich, ähnlich. Ich glaube nicht, dass das für mehrere Staffeln angelegt war, aber Ben Stiller denkt sich natürlich jetzt, hey, also hallo, es funktioniert, ne? Dieser künstlerische Irrsinn, den ich hier mache mit der Serie im positiven Sinne, den wollen die Leute sehen. Also hopp, mache ich, ne?
Ja, bei den Sopranos, um die Brücke zurückzuschlagen, war es ja wohl tatsächlich auch der Pilot halt, ne? Also es gab halt diese erste Folge, und dann hat es auch gedauert, bis sie überhaupt die zweite Folge ge gedreht haben. Und man hat einfach mal so geguckt. Und das ist natürlich auch ein wahnsinnig interessanter Aspekt, auch aus dem in der Hinsicht des Schreibens natürlich, also als auch jemand, der schreibt, also sich vorzustellen, da mal sowas zu Papier gebracht zu haben und dann auf einmal schlägt das ein und man muss dann irgendwie liefern. Das ist halt eine Situation, die ich jetzt als Autor ja gar nicht kenne. Also ich habe ja wirklich mein Leben lang nur das geschrieben, was ich schreiben wollte, was wahrscheinlich ein wahnsinniger Luxus auch ist, wenn ich das jetzt gerade, wenn ich mich jetzt selbst so höre, dann klingt es auf jeden Fall so. Aber gut, das ist ja dann auch ein Team in dem Fall, was da dran sitzt. Und das ist natürlich sowieso eine ganz andere Art des Schreibens. Aber ich stelle mir das schon wirklich auch herausfordernd vor. Und da muss man dann sagen, wiederum, Sopranos ist schon natürlich sehr gut geschrieben. Ich konnte das nur einfach eben so, wie ich es das erste Mal geschaut habe, nur bis zum gewissen Grad gutieren. So irgendwann musste ich das halt einfach nur noch schaffen, weil das nun mal meine Aufgabe war für dieses Buch.
Also würdest du auf diese Art und Weise mit dieser Intensität keine Serie mehr wegbingen, wie man das so neudeutsch sagt?
Nee, also so wie das im Buch beschrieben ist, ja sowieso nicht. Also das ist ja völlig Gaga. Es war mir auch vorher klar, dass das Gaga ist und es haben mich ja auch Leute gewarnt. Es war allerdings noch viel krasser, als ich dachte, weil es natürlich auch eine sogenannte, in der Mangelung eines besseren Begriffs, nenne ich es mal Milchmädchenrechnung war, dass ich eine
8 Stunden, ja.
86-stündige Serie, ja, 8 Stunden, 11 Tage, das ist halt die reine Laufzeit. Aber mit dem Ganzen irgendwie auf Pause machen und DVD wechseln und nochmal zurückspulen und dann die Szene nochmal mit deutschen Untertiteln sehen und dann nochmal mit englischen oder irgendwas gar nicht mitbekommen haben und nochmal zurückmachen und dann nochmal wieder Pause und Notizen machen und irgendwas nachschlagen, irgendwas googeln, irgendwas rausfinden, wo sind sie denn jetzt gerade hier in New Jersey? Ja, also das war halt ein Rund-um-die-Uhr-Projekt. Ich hatte halt noch Zeit für 3 Mahlzeiten am Tag in diesem All-Inclusive-Hotel, eben Frühstück, Mittagessen, Abendessen und für eine Freizeitaktivität am Tag, die aber eigentlich nicht länger als 90 Minuten gehen sollte, was dann alle paar Tage mal irgendwie Sport war und alle paar Tage mal irgendwie zum Meer runtergehen. Viel mehr habe ich da nicht mitbekommen. Ich habe ja noch nicht mal wirklich viel vom Hotel mitbekommen. Ich hing ja noch nicht mal am Pool ab oder so, weil ich die ganze Zeit Sopranos schauen musste. Und das ist natürlich so, so kann man nicht mit Genuss, egal welche Serie oder egal was, machen. Ja, also das geht nicht.
So kann man so kann man eine Serie nicht genießen und so kann man wahrscheinlich auch so einen Hotelurlaub nicht genießen. Das war wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt der erholsamste Urlaub.
Nee, es war ja auch gar kein Urlaub. Also es war ja schon von Anfang an klar, dass ich eben dieses Buch schreiben wollen würde und ansonsten hätte ich das auch nie gemacht. Also ich wollte halt Weihnachten entfliehen. Das war meine erste Motivation, also eine ganz persönliche und dann aber auch gleich so das auch verwerten. Das war schon mit angelegt, dass ich dachte, ah, da kann man irgendwie drüber schreiben, da ist vielleicht was drin. Es ist dann halt ein ganz anderes Buch geworden, dass ich so tief in dieses Thema und auch in dieses Thema, eigentlich ist es ja ein Buch über Familie. Das ist ja das eigentliche Thema des Buches und auch das eigentliche Thema der Sopranos, würde ich jetzt sagen. Und auch ein großes Thema in All-Inclusive-Hotels im Übrigen. Insofern kam das dann alles da zusammen und hat sich dann doch nochmal geändert. Also es ist ein ganz anderes Buch geworden, aber dass ich drüber schreiben wollen würde, war mir schon klar, sonst hätte ich das von vornherein niemals so angelegt.
Und du hast es ja geschafft, in der Parallelwelt All-Inclusive-Hotel in deiner eigenen Parallelwelt zu leben in der Zeit, ne? Finde
Ja, ich
ich.
würde sogar behaupten, gleich in mehreren. Also, ja.
Mit Spezialbehandlung vom Koch.
Ja, das war schön.
Beim Lesen kann man ja viel über deine Familie auch erfahren. Ich habe eine sehr steile und gewagte These, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Und du musst sie auch nicht beantworten, wenn du nicht willst. Aber war Muff Potter später dann mehr Familie für dich als teilweise deine eigene Familie? Hast du dich da mehr aufgehoben gefühlt? Ich will jetzt nicht sagen, dass deine Familie dich nicht geliebt hat, etc. pp. So weit will ich gar nicht gehen, aber hast du dich da wohler gefühlt?
Ja, also genau, so ist es nämlich auch gar nicht. Und ich würde auch das gar nicht vergleichen, weil das natürlich was komplett anderes ist. Aber natürlich dieser Begriff der Ersatzfamilie, der liegt schon nahe und der war mir auch damals schon geläufig. Oder im Englischen spricht man dann von der Chosen Family. Und das ist natürlich schon etwas, was auf eine Band sehr zutrifft, auch zumindest auf eine Band wie unsere. Und natürlich dann auch. Gut, das konnte damals keiner ahnen, aber jetzt gibt es meine Band seit über 30 Jahren, mit einer kleinen Unterbrechung zwar, aber es gibt sie so lange. Ich habe die Band mit 16 gegründet, jetzt bin ich 49 und ich spiele immer noch bei Muff Potter. Das ist ja schon was sehr Außergewöhnliches und das ist ja auch oft, wenn man über Bands spricht oder über so Beziehungen in Bands, dann werden so Vergleiche bemüht zu irgendwie Familienkonstellationen oder auch manchmal zu einer Ehe. Ich glaube, das passt ja nicht so richtig, aber das zeigt auch so die Verzweiflung, die man hat. Also diese Ermangelung eines besseren Begriffs und dass für die meisten Menschen einfach eben das absolut Nächste, was sie sich vorstellen können, eben die Familie ist. Obwohl das ja für einige Leute so auch gar nicht zutrifft oder wenn es zutrifft, dann eher so zu einzelnen, ja, wie soll ich sagen, Mitgliedern. Genau, dass ich das Wort Mitglieder gerade suchen musste, ist auch interessant. Ich wollte fast Teilnehmer sagen. Teilnehmer in einer Familie. Interessant. Nee, Mitglieder natürlich. Und also es ist natürlich einfach alles viel, viel komplizierter, aber ich würde mal sagen, Sprachlosigkeit ist vielleicht zu groß, aber diese Ermangelung einer Sprache für diese Dinge zeigt eben auch, wie schwierig das ist und was für ein großes Thema das ist, wie schwer es uns fällt, eigentlich darüber zu sprechen. Also wie schwer es uns auch wirklich fällt, über Familie zu sprechen, also auch im herkömmlichen Sinne, also im Sinne der Kernfamilie oder auch der Kleinfamilie. Aber eben auch über Beziehungen allgemein, wie sie dann zum Beispiel zwischen Bandmitgliedern bestehen. Also für mich, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber für mich war das, glaube ich, relativ von Anfang an schon auch sehr bewusst, dass ich gesagt habe, mir gefällt es hier nicht alles, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt so explizit meine Familie, sondern auch irgendwie so die Herkunft allgemein, also da in der westfälischen Provinz irgendwie zu sein, wo nicht viel los war und so, und sich zu sagen, ich baue mir jetzt hier was anderes auf, ich möchte andere Arten von Beziehungen führen, ich möchte auch hier raus, ich nehme die Band auch als Vehikel, um irgendwie was anderes zu sehen, um andere Menschen kennenzulernen, um an andere Orte zu gelangen. Auch ideell an andere Orte zu gelangen. Und ich glaube, dass das von Anfang an auf jeden Fall mitschwang.
Woher kam der Wunsch, selbst Musik zu machen? Kommt das von deinem Vater, der schon ein paar Instrumente hatte?
Ich kann sein, dass es da auch mit rein spielt, wobei ich halt nie wirklich ein Instrument gelernt habe, leider, bis Punk in mein Leben kam und ich irgendwie mit drei Akkorden erstmal was machen konnte. Also ich hatte vorher mal Gitarrenunterricht gehabt, habe ich aber gar nichts gelernt. Da kann ich mich auch wirklich nicht mal dran erinnern. Also ich weiß, dass es so war, aber ich habe da keine Bilder mehr zu im Kopf und ich weiß auch nicht, was uns da beigebracht werden sollte. Ich habe jedenfalls nichts gelernt. Das muss nicht nur an dem Gitarrenunterricht gelegen haben, das kann auch an mir gelegen haben. Ich war für diese Art des Lernens da vielleicht einfach nicht gemacht. Ich brauchte halt Punk und eben nicht erst stundenlang, wochenlang, monatelang, jahrelang irgendwas mir drauf zu schaffen und dann was zu machen, sondern ich wollte halt sofort was machen. Ich war immer Musikfan. Also ich bin ja irgendwie so frühen 80ern dann so musikalisch oder überhaupt in den 80ern musikalisch sozialisiert. Und ich wollte immer gerne in einer Band sein. Ich fand es nur ärgerlich, dass man dafür ein Instrument lernen musste. Und dann war Punkrock natürlich genau das Richtige. Aber klar, natürlich ist es, auch wenn ich nicht wirklich konkret ein Instrument gelernt habe, wird es wohl nicht von Nachteil gewesen sein, dass es bei uns zu Hause Musikinstrumente gab. Also die standen und lagen da halt rum im Musikkeller von meinem Vater, und man konnte die mal irgendwie in die Hand nehmen, und auch wenn man sie nicht richtig spielen konnte, war da vielleicht nicht so eine Scheu davor, irgendwie einfach mal ein Musikinstrument anzufassen. Und das ist eigentlich, macht sich wahrscheinlich schon dann auch bemerkbar und bis heute. Also wenn wir mit Muff Potter im Studio sind, habe ich eigentlich auch überhaupt keine Angst, mir irgendein Instrument mal zu nehmen und irgendwie zu gucken, was da rauskommt, oder ob man das vielleicht nicht irgendwo einsetzen kann, auch wenn ich immer weiß, dass es andere Leute gibt, die das irgendwie viel besser spielen können als ich, denke ich dann trotzdem, naja, irgendwas Interessantes wird schon dabei irgendwie rauskommen, einfach mal ausprobieren. Und das ist ja naheliegend, dass das schon was damit zu tun hat, dass Instrumente einfach verfügbar sind, dass sie einfach da sind, dass man sie halt wirklich auch anfassen kann. Und nicht erst irgendwo hingehen muss, sozusagen, um sich für ein Instrument zu entscheiden und dann mal gucken, ob wir irgendwie zueinander passen. Ja.
Ein früher Muff Potter-Song heißt Stille Nacht, in dem ja die Abneigung gegenüber Weihnachten sehr deutlich wird. Kannst du mit dem Text von 1994 dich noch identifizieren, den deine damalige Freundin Claudia zum Großteil geschrieben hatte? Das ist schon ein sehr krasser Text.
Ja, der ist krass, aber der ist auch so witzig, finde ich. Also ich beschreibe das ja auch im Buch. Also es ist ja ein Gedicht gewesen von meiner Schulkameradin, und den ich dann vertont habe und nur so geringfügig umgestellt, um die Zeilen halt singbar zu machen. Eigentlich ist es ein Text von ihr, den sie einfach so als Gedicht geschrieben hat. Und ich weiß nicht mal, ob der irgendwie zur Veröffentlichung oder sowas vorgesehen war. Sie hat mir den halt irgendwie gezeigt, oder ich habe den gesehen und habe gedacht, ey, das ist ja super. Und genau, es geht natürlich irgendwie, einerseits könnte man sagen, irgendwie um Suizid an Weihnachten, das natürlich krass ist. Aber eigentlich habe ich auch viel gelacht, weil es irgendwie darum geht, im Weihnachtsschlussverkauf, die Messer sind im Sonderangebot, und die Ich-Erzählerin klaut ein Messer, betont aber vorher noch, dass die im Sonderangebot sind, und dann klaut sie das. Das fand ich schon irgendwie wahnsinnig lustig damals. Und was ist da noch irgendwie? Schneidet sich mit Genuss die Pulsadern auf. Das kam mir auch gar nicht so, als ich das zum ersten Mal gelesen habe oder auch als ich es gesungen habe. Das kam mir eigentlich nie so martialisch vor, sondern immer auch irgendwie ironisch gebrochen, weil es einfach so viel mit Übertreibung arbeitet. Auch dieser Schneematsch, der von Autoabgasen grau gefärbt ist, alles ist so überzeichnet, möchte ich mal sagen, dass es mir auch immer wie eine wahnsinnig gute Parodie auf so Splatter-Texte irgendwie vorkam, die damals ja auch sehr virulent waren zu der Zeit, weil auch Metal und so ein großes Phänomen war und man ja natürlich ständig auch mit diesen Sujets irgendwie zu tun hatte, wenn man irgendwie Slayer oder Metallica oder Testament oder Creator oder was weiß ich gehört hat. Und die hat man halt ständig gehört, noch in den frühen 90ern, auch wenn man selbst vielleicht diese Musik gar nicht gehört hat, aber weil es ja eben noch Fernsehsendungen gab, wo das halt irgendwie lief. Also man war ständig in Kontakt. Es gab viele Metal-Fans und man hat ständig diese T-Shirts gesehen und alle hatten Morbid Angel oder Carcass oder sonst was irgendwie T-Shirts an. Und das heißt, diese martialische Sprache dieses Gedichts war gar nicht für mich irgendwie so shocking, sondern wie so ein sehr humorvoller Kommentar irgendwie auch. Und dann war es aber trotzdem auch gegen Weihnachten. Das fand ich natürlich trotzdem dann auch geil, so als 16-Jähriger, ja.
Passend zum Buch erscheint jetzt ein gemeinsames Album mit dem Pianisten und Komponisten Lambert. Wie entstand die Idee dazu und warum fiel die Wahl auf ihn?
Wie genau die Idee entstand, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich sowas Ähnliches schon mal gemacht habe. 2011 bei meinem zweiten Roman Was kostet die Welt? Damals mit meinem Freund und Muff Potter-Produzenten Nikolai Potthoff. Da haben wir eben auch so eine Spoken-Word-Umsetzung von verschiedenen Buchpassagen gemacht. Und auch damals war eigentlich schon unser Anspruch, dass das nicht einfach nur gesprochener Text mit Hintergrundmusik ist, sondern dass wir irgendwie versuchen, die Musik und den Text miteinander zu verzahnen. Da sind so eine 10-Inch draus geworden, die haben wir bei Audiolied rausgebracht. Das hat großen Spaß gemacht, wurde aber nie live aufgeführt, wirklich. Außer einen Song, den ich dann noch mit Oliver Kolletzki gemacht habe, den habe ich zweimal in Frankfurt in der Jahrhunderthalle irgendwie mit so einem Sinfonieorchester und Oliver Kolletzki gespielt. Aber ansonsten war das ja so ein Spaß. Man guckt einfach mal, ob man damit durchkommt, ob man das machen kann. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich damals auf die Idee gekommen bin. Und beim diesem Mal weiß ich es auch nicht. Ich weiß, dass ich immer Lust hatte, das mal so was Ähnliches mal wieder zu machen. Also mit so Unmengen an Text arbeiten zu müssen. Und dann habe ich Lambert kennengelernt, einfach zufällig in der Zeit, als ich dieses Buch geschrieben habe. Und wir haben gleich geklickt miteinander, wir haben uns gut verstanden. Ich hatte gleich Lust, irgendwie mal was mit ihm zu machen und dann bot sich das an. Er war auch sofort dabei. Und das war so organisch. Also jetzt so im Nachhinein, es ist ja noch gar nicht so lange her, aber trotzdem jetzt so im Rückblick von irgendwie ein paar Monaten kommt es mir vor, als wenn sich da eines einfach aus dem anderen ergeben hätte und auf einmal hatten wir diese Platte. Also so ungefähr so war das eben auch, weil ich eben auch glücklicherweise darauf zurückgreifen konnte, dass er schon konkret mit Ideen auch ankam. Also er meinte so, ich habe hier noch so ein paar Skizzen irgendwie rumliegen, vielleicht willst du da mal gucken. Und dann habe ich damit rumprobiert und habe was aufgenommen, habe ihm das wieder geschickt und dann haben wir uns getroffen und dann war auf einmal irgendwie ein Song fertig und dann war der nächste Song fertig, dann war der nächste Song fertig. Und das ist darüber hinaus, dass es halt wahnsinnig Spaß gemacht hat, auch mit ihm zu arbeiten und er halt ein wahnsinniger Musiker ist, war diese Arbeitsweise für mich auch einfach so schön, weil das natürlich als jemand, der einfach seit über 30 Jahren in einer Rockband spielt, sehr ungewöhnlich ist, so Musik zu machen. Also bei Muff Potter entstehen Songs, selbst wenn ich die mehr, also es gibt halt auch Songs, die bringe ich relativ fertig mit in den Proberaum, aber trotzdem ist es dann natürlich nochmal ein ganz, ganz anderer Prozess. Und insofern war auch wirklich einfach diese Herangehensweise für mich irgendwie was Erfrischendes.
Mit Lambert lädst du jetzt ausgerechnet du im Dezember zur großen Weihnachtsrevue ein. Das finde ich ein bisschen absurd und voller Ironie. Und scheint basierend auf deinen Weihnachtserfahrungen wahrscheinlich eher spaßfrei zu werden. Wie hat man
Nee,
sich
das
das
kann ich schon mal, da kann ich schon
vorzustellen?
mal, da möchte ich schon mal unbedingt einhaken. Es wird
Nee,
alles andere als spaßfrei. Es wird ein sehr großer Spaß werden.
genau, meine Frage wäre eigentlich nur, wie hat man sich das vorzustellen? Weil so ein Weihnachtshasser, ich übertreibe jetzt, lädt zu einer Weihnachtsrevue ein.
Ja, ich glaube, das wird die geilste Weihnachtsfeier des Jahres. Möchte ich schon mal so hoch möchte ich es hängen, auf jeden Fall. Nee, also ich habe jetzt die ersten Lesungen mit dem Buch gemacht. Ich habe einen Beamer und eine Leinwand mit auf der Bühne. Es gibt Bilder, es gibt Bewegtbilder. Es bietet sich wahnsinnig an bei allen Themen. Also
Auch Bilder von den Engländern.
ich bebildere nicht das Buch,
Ah, okay.
aber es gibt natürlich wahnsinnig viele ja, Vorlagen im Buch, denen man weiter nachgehen kann, sowohl beim Thema All-Inclusive Hotel, als auch Sopranos, als auch Weihnachten. Also ich könnte auch ganze Abende nur mit Bildern und Videos bestreiten. Man kommt da von einem aufs andere, muss sich manchmal zügeln und hat die Auswahl, was aber auch sehr schön ist, weil dadurch nicht jeder Abend gleich werden muss, glaube ich. Dann gibt es natürlich Textpassagen. Ich glaube ja, dass es trotz der schweren Themen in dem Buch, also eben diesen, kann ich noch mal anfangen? Nee.
Red einfach weiter, das ist vollkommen in
Okay, so
Ordnung.
läuft das hier nicht. Nee, aber trotz dieser, ja, es geht ja halt eben auch um Depressionen und sowas. Also trotz dieser Themen ist es ja, glaube ich, auch mein lustigstes Buch seit langem, würde ich jetzt mal behaupten. Also es gibt ja wahnsinnig viel Situationskomik und so. Insofern werden alle diese Themen werden vorhanden sein, aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Stellen, die großen Spaß machen, auch bei Lesungen eben vorzutragen. Und dann haben wir noch zusätzlich natürlich noch die Musik. Also Lambert ist dabei, wir haben ein Klavier auf der Bühne oder vielleicht teilweise auch mal ein Flügel. Wir gucken mal, was noch so alles passiert. Wir proben gerade noch, aber es wird auf jeden Fall ein wilder Abend, möchte ich mal behaupten, wo wir jetzt eher gucken, wie man das noch irgendwie eindampfen kann, weil, wie gesagt, die Vorlagen, das in alle Richtungen irgendwie auszuwalzen, sind auf jeden Fall da. Aber wir werden ein schönes, knackiges 90-Minuten-Programm daraus machen. Und ich freue mich total. Ich habe auch Respekt davor, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich selbst habe sowas auch noch nie gemacht. Und ich habe auch kein Role Model dafür. Also ich kann mich auch an nichts orientieren. Das ist. Wir machen da jetzt irgendwie etwas, was keiner von uns jemals zuvor in dieser Form irgendwie gemacht hat. Ich kann mich da, glaube ich, immer auf mein Gefühl verlassen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass das wird funktionieren, das wird gut werden. Aber vielleicht wird es auch dann doch am Ende wieder ganz anders, als ich mir das jetzt gerade ausmale, so wie es mir bei diesem Buch auch passiert ist. Aber es ist natürlich auch toll, wenn man diese ganzen Sachen schon so lange macht, also wenn man schon so lange Musik macht, wenn man schon so lange schreibt, wenn man schon so lange auf Tour ist, auf einmal wieder irgendwas zu machen, was man so in der Form noch nie gemacht hat. Also diese Situationen werden natürlich im Laufe des Lebens immer weniger und deswegen feiere ich allein schon das, dass ich nicht ganz genau hundertprozentig sicher sein kann, was da jetzt wirklich passiert. Also das allein dieser Faktor ist schon irgendwie der halbe Spaß für mich daran.
Zum Buch nur den Kommentar, es ist ein sehr unterhaltsames Buch und es lässt sich sehr gut lesen und ich finde die Mischung aus ernsten und unterhaltsamen Themen perfekt. Also es ist nicht so, dass es einen runterzieht, finde ich jetzt überhaupt gar nicht, ne? Obwohl du ja schon sehr in den eigenen Wunden bohrst, ne?
Ja, schön, freut mich zu hören.
Letzte Frage. Wie steht es derzeit um Muff Potter? Ist da irgendwas geplant? Neue Musik, neue Konzerte oder wartet ihr noch ein bisschen?
Nee, wir machen neue Musik. Wir haben auch schon ein bisschen neue Musik aufgenommen und wir hoffen, dass es da nächstes Jahr dann mehr zu gibt. Kann sein, dass es noch ein bisschen dauert. Es dauert ja immer heutzutage immer alles so lange. Aber wir haben einen Weg eingeschlagen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Also es wird eine neue Muff Potter-Platte geben.
Auch wieder auf eigenem Label oder steht das noch in den Sternen?
Das wissen wir noch nicht genau. Also das sind genau irgendwie so die Fragen, die auch noch irgendwie im Raum stehen. Wir brauchen auch noch ein bisschen Geld. Falls jemand mithört mit Geld.
Ja,
Man braucht
Touren
so
ist
viel
ja auch
Geld
nicht mehr.
heutzutage, um Musik zu machen. Das ist einfach völliger Wahnsinn geworden. Das ist irre. Aber ja, das wird alles gut werden.
Touren ist ja auch nicht immer so einfach mittlerweile. Ne? Das hast du im Buch ja auch kurz mal erwähnt, die Muff Potter Tour, dass da teilweise nicht so viele Leute kamen, wie ihr gedacht hattet. Oder dann sind ja auch noch die Kosten allein der Tour, ne? Equipment etc., Crewmitglieder, das ist ja auch alles in die Höhe geschnellt nach Corona. Ne? Das ist alles nicht mehr so einfach, wie das früher mal war. Ne?
Ja, eben. Also wir haben ja die letzte Platte und was ja unsere erste Platte seit 13 Jahren war, eben 2022 veröffentlicht. Und das war ja wirklich so die schwierigste Zeit dafür, also die unsicherste Zeit. Also wirklich so frisch aus diesen Pandemie oder aus diesen Lockdowns irgendwie raus. Alles war noch irgendwie ganz unsicher. Und wir können uns jetzt einerseits nicht beklagen, also wir sind ja eine gestandene Band und wir haben Fans und die kommen auch zu Konzerten. Da geht es anderen ja viel schlechter, die irgendwie gar nicht mehr auf Tour gehen können oder nur noch in Hamburg, Berlin und Köln spielen können. Aber dann, das war's dann. Das gibt es ja auch. Also insofern wissen wir das schon sehr zu schätzen, aber da wir die Platte damals selbst rausgebracht haben, hatten wir schon am Anfang gedacht, es müssten eigentlich noch ein paar Leute mehr jetzt zu den Konzerten kommen, damit unsere Rechnung hier aufgeht, damit wir unsere Rechnung zahlen können, unsere Schulden hier abbezahlen können. Es hat dann halt irgendwie so funktioniert, aber du hast natürlich recht, es ist absoluter Wahnsinn, was da passiert. Und ich glaube, das wirklich Traurige, also wir wissen alle um das große Bandsterben, also wie wenig Bands es eigentlich noch gibt, auch wenn man sich so die Line-ups auf Festivals anguckt und so. Und ich glaube ja, einerseits kann man viel leichter Musik machen, dadurch, dass man die großen Studios nicht mehr unbedingt buchen muss und das zu Hause machen kann. Aber bestimmte Sachen entstehen dann auch, glaube ich, nicht mehr, wenn Leute sich nicht treffen. Wenn Leute nicht zusammen, weiß nicht, in einem Proberaum oder in einem Studio oder wo auch immer sich irgendwie treffen und da vielleicht auch erstmal sich ausprobieren können, ohne dass das alles immer gleich so ultra teuer ist und sofort irgendwie funktionieren muss und sofort erfolgreich sein muss und kommerziell erfolgreich sein muss. Also ich glaube, dass uns auf, vielleicht gilt es nicht nur für die Musik, aber wir sprechen ja jetzt gerade für die Musik, dass uns durch diese allgemeinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, auch was Mieten und sowas angeht, dass uns wahnsinnig viel gute Kunst gerade durch die Lappen geht. Also da draußen sind wahnsinnig viele coole Leute, coole junge Leute auch vor allem, die so gutes Zeug machen könnten und wahrscheinlich gerne machen würden, die aber gar nicht dazu kommen, weil sie die Möglichkeiten nicht haben. Und das ist erstens traurig für jeden Einzelnen, der das irgendwie nicht umsetzen kann oder sie, was sie da machen wollen. Aber es ist auch, glaube ich, wahnsinnig traurig für uns alle und für so eine Gesellschaft insgesamt, weil uns da wahnsinnig was flöten geht und weil wir wahnsinnig viel verpassen.
Dazu fällt mir ein, es ist mit Sicherheit verlockend, sich als Bandmitglieder gegenseitig Songideen per WeTransfer oder wie auch immer hin und her zu schicken im Internet oder per E-Mail oder per WhatsApp oder was auch immer. Aber ich glaube, dadurch geht auch viel an Spontanität verloren im Vergleich zu der Situation. Man ist gemeinsam im Proberaum. Schraubt an Ideen, dann hat man plötzlich eine Idee, bringt die ein und dann entwickelt sich der Song in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, darauf verzichten heutzutage viele Bands aus diversen Gründen, manche auch gar nicht vorwurfsvoll, aber ich glaube, da geht den Songs ein bisschen Seele verloren.
Ja, genau. Und auch die Möglichkeit des Fehlers. Man darf das auch gar nicht unterschätzen, wie wichtig und wie reizvoll der Fehler sein kann, der einfach auf diesen digitalen Wegen ja immer gleich auch ganz, ganz leicht umgangen werden kann oder ausgemerzt werden kann. Aber wenn ich jetzt wirklich nur auf meine eigene Band gucke, wie gesagt, es gibt Songs, die bringe ich mehr oder weniger fertig mit, aber sie werden dann doch immer irgendwie anders interpretiert oder jemand verspielt sich und wechselt dann schon zu früh vom Hi-Hat aufs Ridebecken. Aber man merkt dann, dass das genau das war, was dem Song noch gefehlt hatte. Es war die richtige Stelle, doch vom Hi-Hat aufs Ridebecken zu wechseln, um nur mal so ein ganz banales Beispiel zu nennen. Und es gibt natürlich auch andere Sachen, wo sich irgendwie Sachen umdrehen oder in Anführungszeichen falsche Akkorde aufeinander gelegt werden und dadurch entsteht auf einmal die Magie und wie du auch sagst, also dieser Raum, ja, unten dröhnen die Bässe so in den Füßen und da oben schwirren die Höhen, peitschen so zwischen den Wänden hin und her und es entsteht so ein sonisches, physisches Gefühl für die Musik, die einfach mit so Kopfhörern in den Ohren am Laptop einfach so in dieser Form schwerer herzustellen ist oder anders herzustellen. Ich möchte das eine auch gar nicht gegen das andere ausspielen. Das eine ist nicht irgendwie automatisch besser, aber man merkt einfach, dass das eine, über das wir gerade reden, so schwer hat und so selten nur noch passiert. Und ich glaube, ja, ich pflichte dir da absolut bei, dass da was zu verloren zu gehen droht.
Dann hoffe ich, dass ihr weiterhin gemeinsam im Proberaum neue Songs entwickelt, und dass das auch gut funktioniert und dass ihr dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mit einem neuen Album zurückkommt. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Weihnachtsrevue-Tour mit Lambert. Ich denke, ich werde in Neunkirchen auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das möchte ich doch sehen, wie aus deiner Weihnachtsphobie eine Weihnachtsrevue wird. Das ist ein spannender Prozess, glaube ich.
Ja, und ich muss noch mal, möchte vielleicht noch mal dazu sagen, es ist kein Buch gegen Weihnachten und es wird auch keine Veranstaltung gegen Weihnachten. Also ich möchte wirklich niemandem die Freude an Weihnachten nehmen. Deswegen gibt es ja auch die Figur der Helena im Buch, die eben großer Weihnachtsfan ist und die das alles auch immer mal wieder bricht. Und wenn hier Leute zuhören, die Weihnachten lieben, die sich trotzdem vielleicht dafür interessieren, was wir da machen, die können auch gerne vorbeikommen und sie können nachher, glaube ich, immer noch richtig schön dann auch Weihnachten mit der Familie feiern. Das muss ich gar nicht ausschließen.
Du liebst ja auch Helena und Helena liebt Weihnachten. Das geht ja, funktioniert ja auch. Du duldest ja auch Weihnachtsfans in deinem Umfeld.
Ja, genau, so bin ich, ja.
Sehr gnädig.
Ja.
Gut, Thorsten, ich danke dir für das schöne Gespräch und wünsche einen guten Tag und toi, toi, toi für alles.
Ebenso, vielen Dank. War
Danke.
schön.
Ciao.
Ciao.
Das war Bahai Records, der Talk mit dem Autor und Musiker Thorsten Nagelschmidt. Den Link zu seiner Website und den zu meinem Label Bahai Records findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Abonniert den Talk, folgt dem Talk und empfiehlt ihn bitte gerne weiter. Danke und bis bald. Ciao.
Bahai Records. Der Talk.